Das ist eine neue Folge des Podcasts Personalmanagement und es ist die erste Ausgabe im neuen Jahr und treue Hörerinnen und Hörer wissen, die erste Ausgabe im Jahr, die machen wir immer als Ausblickfolge. Was passiert im kommenden Jahr? Was sind die Trends im Personalmanagement, im HR-Bereich? Und also wer treuer Hörer ist, der weiß auch, dass ich das immer nicht alleine mache, sondern dass immer jemand dabei ist. Und ich freue mich, dass es auch dieses Mal wieder geklappt hat. Bei mir ist Heike Andreschak. Hallo Heike.
Ja, hallo Michael. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass du wieder dabei bist und mit mir reinhörst in diese Folge, die auch mitgestaltest. Also warum sage ich gestalten und hören? Wir haben wieder Statements vorbereitet von Expertinnen und Experten, die in diesem vergangenen Jahr auch bei uns zu Gast waren, die auch Statements vorbereitet haben mit Blick auf die Trends, die sie erwarten für 2026. Und wir haben noch ein bisschen was drumherum vorbereitet, was es so für aktuelle Studien gibt zu dem Thema. Wir haben Gartner-Studie dabei, wir haben was von Stepstone dabei. Also ganz viel vorbereitet. Und bevor wir einsteigen, vielleicht sagst du noch mal kurz ein bisschen was, womit du dich gerade so in deinem Alltag beschäftigst.
Ja, mein Alltag besteht im Moment im Wesentlichen dabei, kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen, Förderprogramme in Anspruch zu nehmen und dabei insbesondere eins, das sich Inqua-Coaching nennt und wo es darum geht, eben personalpolitische Themen im Zuge der Digitalisierung anzugehen. Und da sind wir oft sehr an der Basis von dem, über das wir heute sprechen und es geht immer erst vordergründig um Technik und hinten raus aber ganz viel um Kultur, um Wertschätzung, um einander verstehen, um so eben diese auch digitale Transformation möglichst effizient und auch erfolgsbringend für die Unternehmen zu gestalten.
Genau, und diese Transformation, die beschäftigt uns ja auf vielen Ebenen. Wir hatten es jetzt im vergangenen Jahr bei den Folgen, war ja ein Jahr, was stark auch von Krisen geprägt war, von Unsicherheit, auch wo sich dann nochmal die Märkte verändert haben, wo es vielleicht auch nochmal einige Sparprogramme gegeben hat, wo aber gleichzeitig auch die Technologien auf den Markt gedrängt sind, auch in die Abteilung gedrängt sind. Also gerade wenn wir an KI denken, was verändert sich dadurch? Es gab ja viele Bewegungen, viele Prognosen von Jobveränderungen, neue Jobs entstehen, andere verschwinden vielleicht oder transformieren sich, also viele Veränderungen, was eben auch viel Unsicherheit da mit sich bringt bei den Personen. Und jetzt sind wir halt in einem neuen Jahr unterwegs und gucken, was kann sich da jetzt entwickeln. Viele sprechen von einem Entscheidungsjahr, wo sich kulturell viel verändern kann, strukturell, führungsseitig auch viel verändern kann. Und da wollen wir jetzt mal konkreter reingucken, im ersten Schritt mal mit einem Posting oder mit einem Statement von Gartner. Genau, gucken wir in die Vorhersagen von Gartner einmal rein. Die haben eine Studie erstellt, die wichtigsten HR-Trends 2026. Ist immer eine Umfrage, die sie machen unter HR-Mitarbeitern oder Verantwortlichen im HR-Bereich. Da gibt es 4 Trends, die identifiziert worden sind. Einmal als ersten Punkt Nutzung von KI zur Transformation von HR. Also da ist schon mal wieder dieser Technikfaktor drin, von dem du auch gerade gesprochen hattest, Heike. Dann das Thema Neugestaltung der Belegschaft in der Mensch-Maschine-Ära. Können wir gleich mal reingehen, was das genau bedeutet. Mobilisierung von Führungskräften in unsicheren Zeiten. Gerade das Thema Leadership werden wir auch nochmal in den Statements von den externen Expertinnen und Experten zu hören bekommen. Und dann nochmal das Thema Unternehmenskultur als Leistungsfaktor. Also da nochmal einen Fokus drauf zu setzen. Wie kann ich Unternehmenskultur bewahren und auch entwickeln? Wäre jetzt so meine erste Interpretation dieser Aussagen.
Ja, genau. Und das, was gerade so dieses technische Thema, also wie kann ich KI nutzen, um im Grunde den HR-Bereich zu verändern und vielleicht moderner aufzustellen, ist im Grunde die eine Seite des Themas, auch Unternehmenskultur und Führungskräfte stärker zu unterstützen, denn der wesentliche Nutzen von KI, gerade auch für das Personalmanagement, ist ja auch, dass Routineaufgaben erstmal übernommen werden. Das ist jetzt so das, was es jetzt in den letzten Jahren gab und was auch noch ausgeweitet werden soll, damit eben auch die HRler mehr Zeit haben, um sich auch mit den Menschen in der Organisation zu beschäftigen, um auch Transformationsprozesse aktiv mitzugestalten und nicht nur Personalakten in irgendeiner Form zu pflegen und Verwaltung zu machen.
Genau, das ist auch so ein bisschen dann der Faktor Sichtbarkeit von Personalabteilungen oder von HR. ein Thema, was wir uns nachher nochmal angucken können. Wenn wir jetzt auf diesen Bereich Führung gehen, der jetzt auch von Gartner erwähnt worden ist, da ging es ja um das konkrete Thema Mobilisierung von Führungskräften in unsicheren Zeiten. Das ist auch ein Thema, was in den Statements ziemlich deutlich hervorkommt, die wir jetzt eingesammelt haben von den Expertinnen und Experten aus dem letzten Jahr. Und der Erste, der was dazu gesagt hat, ist der Martin Lange von Marilla Bax. Und wir können gleich mal reinhören, was er zu dem Thema zu sagen hat.
Mein Name ist Martin Lange und ich bin Trainer und Berater im Bereich Servicequalität und trainiere Mitarbeiter genauso wie Führungskräfte rund um das Thema Qualität und Kommunikation, Lösungskompetenz, also alles, was sich darum dreht, wenn ich irgendwo im Bereich Service etwas gut machen möchte mit Mitarbeitern. Und da bin ich auch schon recht schnell beim Fokus zu aktuellen Themen. Michael, du hast ja gefragt, was könnte ein gutes aktuelles Thema sein im Bereich Personalmanagement. Und da sind die Führungskräfte bei mir immer ganz vorne dran. Und auch das, was ich in letzter Zeit erlebt habe, bestätigt mich darin, dass Führungskräfte mehr Unterstützung, mehr Aufmerksamkeit auch vom Unternehmen brauchen. Wenn man sich mal die aktuellen Gallup-Studien anschaut, da wird ja immer mal, werden Unternehmen befragt und Mitarbeiter von Unternehmen, wie verbunden sind sie mit ihrem Unternehmen? Und auch wenn ich die Aussagen von Gallup etwas negativ finde, wird doch schon deutlich, dass die Führungskräfte da eine zentrale Rolle spielen und gerade im Bereich von Fachkräftemangel oder der Problematik, gute Mitarbeiter zu gewinnen, spielen sie noch mehr eine wichtige Rolle. Denn ein Zitat aus der Gallup-Studie bleibt mir immer wieder in Erinnerung, ist glaube ich von 2023. Da stand: Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen, Mitarbeiter verlassen Führungskräfte. Also Führungskräfte, den Fokus ist gut, Aufmerksamkeit auf sie geben, ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, gut mit Mitarbeitern umzugehen, neben ihren fachlichen Qualifikationen, die sie immer mehr binden. Also vielleicht ein paar Schlagworte. Das eine ist, wie viel Zeit nehme ich mir als Führungskraft überhaupt für Führung und wie stark bin ich in meinem Alltag, in meinem Tagesgeschäft gefangen? Habe ich da überhaupt Zeit dafür, Aufmerksamkeit auf meine wichtigste Ressource, auf meine Mitarbeiter zu legen? Und dazu gehört für mich auch die Haltung, dass ich meine Mitarbeiter annehme, wie sie sind. Nichts mag man lieber, wenn man akzeptiert wird, ja, so wie man ist, auch wenn man ein paar Ecken und Kanten hat. Also da hebe ich mal die Fähigkeit heraus, den Mitarbeiter oder das, was ich über den Mitarbeiter interpretiere, davon zu trennen, wie er sich verhält und das auch zu vereinzeln. Also möchte ich Feedback geben, wenn es mal Schwierigkeiten gibt, mal klemmt, mal ein Mitarbeiter nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder so ist, wie ich mir das vorstelle, dass ich dann eben doch mal mich zurücklehne und sage, was ist es denn überhaupt? Mag ich ihn einfach nicht, ja, und bin ich objektiv oder habe ich tatsächlich ein Verhalten, über das ich mit ihm reden kann? Und dann bin ich schon relativ weit, wenn ich anfange, Menschen zu akzeptieren und mehr auf das Verhalten gehe. Fühlen sich alle wohler, ich bin klarer, ich bin genau. Und Klarheit ist vielleicht das zweite Stichwort neben der Haltung der Führungskraft, was ich ganz nach vorne heben möchte. Vielleicht passt das ganz gut mit diesen Sachen auch für einen Fokus für 2026. Und ich freue mich darauf, immer wieder auch mit Führungskräften zu arbeiten und es ihnen auch im Alltag dadurch etwas zu erleichtern.
Ja, was ich spannend finde und einfach auch nochmal wirklich wert darüber, dass das also wirklich nicht aus den Augen zu verlieren ist, die Aussage, die in Zusammenhang mit der Gallup-Studie: Mitarbeitende verlassen Führungskräfte und nicht Unternehmen. Und das gilt einfach immer noch, das gilt schon lange, aber das gilt immer noch und ist was in der täglichen Arbeit der Führungskräfte, glaube ich, oft in Vergessenheit gerät. Also da entsteht so eine Trennung zwischen, wer ist eigentlich auch für das Thema Mitarbeiter Bindung zuständig. Also da wird dann oft eher darüber gesprochen, dass die Personalabteilung da Instrumente haben muss und dass man dies und jenes braucht. Aber dass eben Führung auch ein ganz existenzieller Faktor ist, der dafür sorgt, dass Mitarbeitende sich an ein Unternehmen gebunden fühlen.
Ja, also genau, da ist dieser Menschfaktor auch besonders drin. Und ich habe mich dann bei dem Statement auch so ein bisschen an das vorletzte Jahr erinnert gefühlt, als wir den Thorsten Schlüter auch hier im Podcast zu Gast hatten, der ja auch gesagt hat, für ihn ist es das Wichtigste, tatsächlich an den Mitarbeitenden dran zu sein, also mit denen auch ins persönliche Gespräch zu gehen, da auch Distanzen zu überwinden, jetzt also sowohl räumlich als vielleicht auch emotional zu überwinden, da einfach immer im Gespräch zu bleiben und ja einfach das beste Arbeitsumfeld zu generieren für diese Mitarbeitenden. Und da geht ja der Martin Lange auch so ein bisschen rein, tatsächlich diesen emotionalen Faktor einfach zu berücksichtigen. Wir kommen nachher auch nochmal zum Thema emotionale Intelligenz, wo es ja auch so ein bisschen anschließt an das Thema. Aber ich glaube, das ist wirklich dann auch die Herausforderung. Ich meine, diese Schwierigkeiten oder diese Transformationsprozesse, die wir alle jetzt gerade auch erleben, die ich auch im Einstieg ja benannt habe, das ist natürlich was auch auf Führungskräfte einwirkt. Und ich glaube, das ist nochmal schwieriger für die auch so ein Standing dann zu entwickeln, sowohl halt die Organisation im Blick zu behalten, als auch die Mitarbeitenden, aber sich selbst natürlich auch nicht zu verlieren dabei. Das finde ich halt auch nochmal schwierig, da einfach das richtige Maß zu haben.
Ja, genau. Und das, was jetzt immer zuerst passiert ist, dass in der Idee vielleicht das Unternehmen als solches, auf die Effizienz zu gucken, auch dass die Zahlen wieder stimmen, dass dann Zeit abgeknapst wird für Führung. Ne? Also dass eher als erstes irgendwie die Führungsaktivitäten ein bisschen eingestellt werden, um in einer Krise und unter Druck zu reagieren. Und das hat der Martin Lange ja auch gesagt, Führung braucht einfach Zeit. Und im Grunde genommen muss man eben gerade auch die Führungskräfte, die noch einen großen operativen Anteil haben bei der Arbeit, geraten da am ehesten in diese Zwickmühle, die du auch beschrieben hast.
Genau, und diese Transformationsprozesse bedeuten natürlich auch für den einen oder anderen tatsächlich auch eine Veränderung in der Hinsicht, dass sie auf einmal Führungsaufgaben übernehmen müssen, vielleicht auch in diese Situation reinrutschen, ohne richtig vorbereitet zu sein. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wenn ich tatsächlich auf einmal Führungsaufgaben bekomme oder davor stehe, wie lernen diese Führungskräfte eigentlich Führung? Also dieses, was sie dann tatsächlich auch machen müssen, wie sie auch agieren können mit den Kolleginnen und Kollegen. Und dazu haben wir ein zweites Statement von den Expertinnen und Experten aus dem vergangenen Jahr bekommen, von Markus Eckstein, der genau auf dieses Thema Führungskräfte eingeht.
Hallo, mein Name ist Markus Eckstein, ich bin Geschäftsführer und EMI-Praxistrainer der EMI-Weiterbildung. Wenn ich auf 2025 zurückblicke, dann war für mich im Personalmanagement eine Entwicklung besonders wichtig. Man geht weg von rein wissensbasierten Trainings hin zu umsetzungsbasierten Inhalten, was unserem Konzept zugute gekommen ist. Denn Wissen ist heute überall verfügbar, aber Umsetzung ist selten. Mein Spruch dazu ist, gesagt ist nicht verstanden und verstanden ist nicht getan. Und genau um dieses Tun geht es. Das gilt besonders für Führung und für Kommunikation, weil Kommunikation nicht nur nice to have ist, sondern die Basis, um Leistung, Motivation und Zusammenarbeit möglich zu machen. In 2025 haben wir deutlich gesehen, die Herausforderungen sind nicht kleiner geworden. Hybrid, hoher Druck, viele Veränderungen und oft auch Überlastung. Und genau da zeigt sich Führungsqualität. Nicht in Konzepten, sondern im Gespräch und in der Umsetzung. Jetzt der Blick nach vorne auf 2026. Ich bin überzeugt, Kommunikation bleibt die Grundlage, um herausfordernde Situationen zu meistern. In der Überlast und auch in der Unterlast. Also wenn Teams zu viel Arbeit haben oder zu wenig oder wenn Unsicherheit da ist. Und ich glaube, 2026 wird Veränderung noch stärker im Fokus stehen. Und da wird es wichtiger, Mitarbeitende wirklich einzubinden. Nicht nur informieren, sondern beteiligen. Zum Beispiel über Workshops oder gemeinsame Arbeitsformate und intelligente und übergreifende Zielvorgaben. Damit Veränderung nicht von oben passiert, sondern gemeinsam entsteht. Und ein weiterer Punkt für 2026 ist die Karriereplanung. Das wird neu und komplexer, weg von dem alten Muster. Entweder Fachkraft oder Führungskraft. Hin zu einem Entwicklungssystem, das beides ermöglicht und das Wechseln erlaubt. Also der Sprung von Fach in Führungslaufbahn, aber auch zurück, ohne dass das als Scheitern gilt. Und damit das funktioniert, brauchen Führungskräfte neue Kompetenzen. Nicht nur Fachwissen, sondern Zuhören, Wahrnehmen und Methodenkompetenz. Weil Führungskräfte dabei Mitarbeitende entwickeln können und Situationen besser steuern, auch in schwierigen Momenten. Für mich ist der Trend klar. Wir gehen weg von wissensbasierter Führung hin zu reeller, praxisbasierter Führung. Also weniger so muss man es machen und mehr so machen wir es im Alltag wirklich. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel für 2026, für Stabilität, für Entwicklung und für bessere Bindung. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Führungsjahr 2026.
Genau, was der Markus sagt, schließt ja so ein bisschen an das an, was du vor seinem Statement gesagt hast, also ne, das Thema Fachkraft oder Führungskraft, also da tatsächlich auch den Blick zu haben, was kann die Führungskraft jetzt auch übernehmen. Und ich finde halt seinen Schwenk ganz schön zu sagen, wir gehen weg von einer wissensbasierten Führung hin zu einer praxisbasierten Führung. Das sagt er natürlich in gewisser Weise auch deswegen, weil er natürlich eben jetzt auch stark in der Praxis verwurzelt ist und diese Trainings auch macht. Aber ich finde schon, dass das auch ein wichtiger Ansatzpunkt ist. Also tatsächlich einfach zu sagen, was machen denn meine Mitarbeitenden? Wie sind die denn unterwegs? Und wie kann ich sie dann auch bei dieser Arbeit konkret unterstützen im Alltag? Also wie bin ich dann quasi vielleicht auch ein Begleiter, vielleicht auch ein Coach, einfach dabei zu sein und da eben auch für die beste Grundlage zu sorgen, dass man tatsächlich auch dann da gut arbeiten kann.
Ja, was ich aber auch noch spannend finde, also dieses Umsetzungsbasierte habe ich auch noch verstanden als nicht so sehr Wissen über Führung zu trainieren, also Theorie und was macht man theoretisch, wenn, sondern eben tatsächlich auch in der Ausbildung und Weiterbildung von Führungskräften an konkreten Situationen zu trainieren. Und das ist im Grunde auch ein Trend, den man insgesamt, finde ich, bei der Weiterbildung in Unternehmen sieht. Das heißt, es gibt oft so eine Kombination aus Theorievermittlung, die sehr oft auch online stattfindet und in so Self-Learning-Portalen. Und das andere ist dann eben das Trainieren von Verhalten, von dem ja der Markus auch gesprochen hat. Ne? Also was mache ich dann eigentlich wirklich?
Genau, und also gerade dieses Thema Weiterbildung ist natürlich dann auch spannend, wenn man das nochmal sich dann anguckt im Kontext von Zahlen. Da gibt es ja auch eine Untersuchung von McKinsey, der HR-Monitor, den ich rausgesucht habe, den die letztes Jahr nochmal neu veröffentlicht haben, wo einerseits Weiterbildung nicht so weit getragen wird, wie HR das vermutet. Also HR geht nach McKinsey davon aus, dass es 22 Weiterbildungstage gibt für Mitarbeitende. Beschäftigte berichten aber von 12 Tagen. Also da ist ja schon mal eine Diskrepanz auf jeden Fall. Und auch in dem Bereich, wie trainiert wird, gibt es auf jeden Fall eine Wahrnehmungslücke. Also HR hatte andere Vorstellungen von dem, was tatsächlich auch dann passiert. Warum das so ist, ist jetzt nicht aufgelöst von McKinsey. Wäre auch nochmal spannend, da glaube ich reinzugehen und sich das mal anzugucken. Mhm. Aber das ist ja schon ein so ein Punkt tatsächlich auch in diesem Weiterbildungsbereich sehr auffällig und hat natürlich auch eine Auswirkung darauf, wenn jetzt so eine unterschiedliche Wahrnehmung da ist, was macht das dann mit den Beschäftigten? Also werden die dann unzufrieden? Bekommen die nicht dann diese Weiterbildung, die sie eigentlich brauchen? Oder wenn wir das auch nochmal auf das Thema KI transportieren, viele Mitarbeitende wollen einfach wissen, wie KI funktioniert, wie es dann auch im eigenen Arbeitsumfeld eingesetzt werden kann. Aber vielfach gibt es einfach gar nicht diese Weiterbildungsangebote. Natürlich auf der einen Seite auch, weil es so schnell sich weiterentwickelt. Auf der anderen Seite glaube ich auch, weil die Unternehmen einfach gar nicht so weit sind zu entscheiden, was kann ich denn jetzt mit KI im eigenen Unternehmen machen? Was kann ich den Mitarbeitenden dann an die Hand geben? Und was muss ich dann auch trainieren? Also Stichwort EU-AI-Act kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, da auch einfach dann nochmal so einen Überblick zu haben.
Genau, das stimmt. Was aber auch noch spannend ist bei dieser Wahrnehmungslücke, ich glaube, was da ganz stark nötig ist, ist auch eine Kommunikation in den Unternehmen über diese Wahrnehmungslücke. Weil ich kann mich erinnern, dass ich in vielen Mitarbeiterbefragungen immer auch diese Wahrnehmungslücke hatte. Ne, dass also da Mitarbeitende sagten, wir haben keine Weiterbildung oder es gibt keine Weiterbildungsangebote. Und das ist was eben ein guter Ansatz ist für Personalabteilungen auch in die Diskussion zu gehen und danach zu fragen, was gute Angebote sind, was nachgefragt wird. Und es wird trotzdem immer ein gewisser Prozentsatz der Mitarbeitenden bleiben, die das irgendwie nicht wahrnehmen, die das zum Teil für sich auch nicht wollen oder aber sich eben nicht so aktiv mit dem Thema beschäftigen.
Genau, das ist dieser Bereich Weiterbildung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch, wenn wir da nochmal genauer reingucken ins Arbeitsumfeld. Also wie funktioniert das mit der Bindung von Mitarbeitenden ans Unternehmen? Da sagt ja die Untersuchung von McKinsey auch einiges zu. Also dass für Mitarbeitende offensichtlich entscheidend ist, Arbeitsplatzsicherheit, Work-Life-Balance, das Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen, dass man auch flexibel sein kann bei der Gestaltung der Arbeit oder eben auch der Arbeitszeit. Und das spielt weniger eine Rolle, was es tatsächlich jetzt auf dem Gehaltsniveau sich tut. Finde ich auch nochmal spannend von der Aussage her. Hm. Ist auch was, was wir ja schon mal in einer Podcast-Folge auch behandelt haben. Also wenn ich jetzt nochmal das Stichwort Quiet Quitting mit reinnehme, wo einfach viele vielleicht sich auch schon verabschiedet haben, gedanklich vom Unternehmen natürlich noch dabei sind, aber vielleicht auch schon einfach abgehängt sind, vielleicht auch nicht mehr diese Leistung dann bringen, weil genau diese Faktoren einfach nicht berücksichtigt worden sind.
Ja, genau. Und spannend ist eben auch, und ich glaube, damit das hat ein bisschen damit zu tun, dass unsere Welt so gefühlt für fast jeden unsicherer geworden ist und es Krisen an jeder Straßenecke gibt, um das mal so ein bisschen salopp auszudrücken, dass Sicherheit und damit auch einhergehend auch Arbeitsplatzsicherheit wieder als Faktor so hoch oben steht bei den Themen, die wichtig sind.
Mhm. Genau, weil das, was man jetzt am wenigsten möchte, ist natürlich Mitarbeitende verlieren. Also gerade wenn es natürlich dann auch nochmal Mitarbeitende sind, auf die es wirklich auch ankommt, also die vielleicht auch dann das Unternehmen tragen, die wichtige Bereiche tragen. Da gibt es auch ein Statement dazu, was wir eingefangen haben von dem Michael Röhr, der letztes Jahr auch bei uns gewesen ist. Mhm. Und der sagt genau zu dem Thema Mitarbeiterbindung was und auch zu dem Faktor, was ich ganz spannend finde, wie teuer ist es eigentlich, einen Mitarbeitenden tatsächlich zu verlieren und neu zu ersetzen? Was kostet das an internen Kosten?
Hallo, mein Name ist Michael Röhr von People Rebellion. Wir machen sichtbar, was Fluktuation im Unternehmen wirklich kostet und zeigen Return on Invest von Mitarbeiterbindung. 2026 wird zum Lackmustest. Wer wird seine besten Talente halten? Und wer wird sie verlieren? Was wir gerade überall sehen, Unternehmen bauen massiv ab. Gleichzeitig werden Budgets für Mitarbeiterbindung gestrichen. Team-Events gestrichen, Weiterbildung verschoben, Benefits runtergefahren. Das Argument überall, wir müssen sparen, es sind schwierige Zeiten. Aber hier vergessen viele etwas Entscheidendes. Mitarbeiter erinnern sich nicht daran, was du in guten Zeiten versprochen hast. Mitarbeiter erinnern sich daran, wie du sie behandelst, wenn es schwierig wird. Und genau das ist der Test für 2026. Sind deine Mitarbeitenden Partner, mit denen du auch durch Krisen gehst? Oder sind sie Kostenfaktoren, die du bei der ersten Gelegenheit fallen lässt? Deine Handlungen jetzt beantworten diese Fragen. Und deine besten Mitarbeitenden, die A-Player, die ziehen ihre Konsequenzen daraus. Denn die haben immer Optionen, auch in schwierigen Zeiten. Was passiert also? Die Guten gehen, die, die keine Alternativen haben, bleiben. Nicht unbedingt die, die das Unternehmen in die Zukunft tragen. Und jetzt stellt euch vor, 2027 kommt der Aufschwung. Der Markt zieht an, ihr braucht plötzlich Innovation. Speed, Kundenorientierung. Aber eure besten Leute, die arbeiten jetzt bei eurem Mitbewerber, weil ihr 26 die falschen Signale gesendet habt. Das ist aus meiner Sicht dramatisch kurz gedacht. Das ist wie beim Auto. Du sparst jetzt den Ölwechsel und zahlst später den Motorschaden. Meine klare Empfehlung für 26, investiert gerade jetzt in Mitarbeiterbindung. Und ich meine damit nicht teure Programme. Macht drei Dinge. Erstens, identifiziert eure Top 20%, die, ohne die ihr nicht funktioniert. Sales-Leute mit euren Key-Accounts, eure besten Entwickler, eure Projektleiter. Und redet mit ihnen, ehrlich, ein einfaches Gespräch. Was braucht es, dass du bleibst? Zweitens, zeigt Wertschätzung. Das kostet kein Geld. Feedback, Transparenz, Entwicklungsperspektiven aufzeigen, das sind keine Budgetfragen, das sind Führungsfragen. Menschen wollen wissen, bin ich wichtig? Habe ich eine Zukunft hier? Und drittens, rechnet mal nach, Mitarbeiterbindung kostet vielleicht 2.000 bis 10.000 Euro pro Jahr und Mitarbeiter. Neurekrutierung plus Einarbeitung, je nach Rolle hingegen, 50.000 bis 230.000 Euro. Der Return on Invest von Bindung liegt bei 10 zu 1. Das ist keine HR-Romantik, das ist knallharte Betriebswirtschaft. 2026 wird sich zeigen, welche Unternehmen verstanden haben, dass Menschen kein Kostenfaktor, sondern ein wichtiges Asset für den nächsten Aufschwung sind.
Genau, wenn man jetzt den Michael so hört, das sind genau diese Themen, die ich in der Einleitung gesagt habe. Also gerade sein Tipp, die Top 20% der Mitarbeitenden identifizieren, ohne die das Unternehmen nicht mehr funktionieren würde und mit denen dann tatsächlich in den Dialog zu gehen und zu sagen, was braucht ihr, was erwartet ihr und da einfach auch eine Basis zu finden, der Mitarbeit. Der Rest kann sich natürlich von alleine dann entwickeln, wenn man dann sieht, da ist ein gutes Arbeitsumfeld, das nimmt vielleicht nochmal die anderen Mitarbeitenden mit, das kann die nochmal mitziehen. Finde ich vom Ansatz her auf jeden Fall spannend, das so auch einfach reinzugehen.
Ja, und was mich jetzt nochmal zurückbringt zu dem, was eben die McKinsey-Studie auch noch zeigt, weil das habe ich mir ganz dick markiert, weil das immer noch ein großer Teil der Abbrüche von Bewerbungsprozessen auf Initiative der Arbeitgeber erfolgt. Also, dass es immer noch Arbeitgeber gibt, die sich leisten, zu sagen, nee, das kommt für uns nicht in Frage. Ne? Und ja, also da denke ich, da muss vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle ein Umdenken stattfinden, wenn ich schon da bin, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, dass ich Mitarbeitende gewinne oder gewinnen muss. Ne?
Genau, und da ist auch die Frage,
Ja.
wie kann man da tatsächlich auch unterstützen in der Mitarbeiterbindung? Vielleicht auch nochmal auf der anderen Seite, wenn wir uns das Thema Recruiting angucken, können wir später vielleicht auch nochmal drauf kommen, einfach da die richtigen Tools zu finden, auch mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, was ja jetzt gerade im europäischen Raum dann auch nochmal eine Herausforderung ist, wenn ich an den EU-AI-Act denke, den ich vorhin schon erwähnt habe, also wo ja auch ganz dezidiert beschrieben wird, wie darf ich KI einsetzen, gerade auch in solchen personenbezogenen Bereichen, Personalbereichen? Was muss ich dokumentieren? Welche Risikoabschätzung muss ich machen? Also es sind ja relativ viele Rahmenbedingungen, die ich erfüllen muss. Aber klar, wenn das dann erfüllt ist, dann kann KI auf jeden Fall ein wichtiges Tool werden. Wenn man zum Beispiel jetzt einfach KI-Lösungen lokal installiert und diese laufen lässt, ohne jetzt tatsächlich dann auch in andere Bereiche reinzugehen, das ist ja ein Weg, den man gehen kann. Da gibt es ja auch unterschiedliche Untersuchungen zu, die das auch gezeigt haben. Und da einfach auch KI als Tool zu begreifen und in der HR-Abteilung auch einzusetzen. Genau, also abseits dieser Rahmenbedingungen überlege ich mir natürlich auch, wie können KI-Lösungen als Tools funktionieren. Da gibt es verschiedene Ansätze, gibt es auch verschiedene Untersuchungen und Studien zu. Die würde ich auch nochmal in die Shownotes packen, dass man da nochmal dezidierter nachlesen kann. Wenn man das so als Überblick nimmt, taucht natürlich schon KI auch im Bereich von Recruiting-Prozessen auf. Also, dass man einfach schon mal guckt, in welchem Rahmen das möglich ist. Also ich denke da so an Filtermöglichkeiten, dass man sagt, das ist die Grundvoraussetzung in meinen Stellenausschreibungen, wenn das die Bewerbung nicht erfüllt, kann man schon mal filtern, ohne jetzt tatsächlich auf die personenbezogenen Daten zu gehen oder den einzelnen Bewerber oder die Bewerberin. Das wäre ein Bereich. Dann kann KI natürlich auch helfen, Lücken zu finden bei den Skills der Mitarbeitenden, einfach zu schauen, was ist in meiner Organisation vorhanden, wo gibt es vielleicht noch Lücken und wo kann ich dann vielleicht eigene Talente entwickeln oder natürlich auch im Recruiting-Prozess gucken, was muss ich dann ausschreiben, um diese Lücken füllen zu können. Und was ich eben auch ganz spannend finde, so als dritten Bereich, dass auch einfach im HR-Bereich neue Rollen entstehen können. Also, dass tatsächlich auch neue Kompetenzen erforderlich sind im HR-Bereich und da eben auch sich die Jobprofile vielleicht verändern oder eben auch neue entstehen können, um genau diese KI-Lösung auch einsetzen zu können. Und also wie KI tatsächlich dann auch im Bereich von Effizienz und Transformation eingesetzt werden kann, haben wir auch ein Statement eingefangen von Ninja Senf Oppermann, die letztes Jahr nicht zu Gast war, sondern eine Kollegin von ihr, die sich aber in diesem Bereich ziemlich stark bewegt und uns freundlicherweise so ein Statement auch zur Verfügung gestellt hat.
Mein Name ist Ninja Senf Oppermann. Ich bin Seniorberaterin bei Return on Meaning. Wir sind eine Unternehmensberatung aus Berlin und begleiten Unternehmen im Rahmen von Kulturtransformationen, Führungskräfte und Teamentwicklung, Talentmanagement, sowie Resilienz und Achtsamkeit. Und 2025 stand für mich aus Personalmanagement-Sicht vor allem im Fokus, wie Unternehmen es schaffen können, mit den multiplen Krisen dieser Welt umzugehen und ihren Mitarbeitenden und Führungskräften dabei zu helfen, diese Unsicherheit und auch diese Ängste, die einhergehen mit Personalabbau, Kostenoptimierung, Restrukturierung, gemeinsam und menschlich in Verbindung miteinander zu bewältigen. Wir hatten beispielsweise bei einer Bank, die wir begleitet haben, ein Programm entwickelt, das erstmal verdeutlicht hat, was Veränderungen oder Krisen überhaupt in uns auslösen, neurowissenschaftlich betrachtet, und welche Fähigkeiten und Tools uns helfen, da gut miteinander durchzugehen. 2026 stehen für mich aus Personalmanagement-Sicht vor allem zwei Dinge im Fokus. Das ist einerseits anknüpfend an das, was im letzten Jahr schon prägend war, die Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz und einfach der Krisenbewältigungskompetenzen im Unternehmen. Damit geht auch einher, die ständige Veränderung als das neue Normal zu akzeptieren. Wir reden ja auch davon, dass wir nicht mehr nur in einer VUCA-Welt leben, sondern in einer Barney-Welt, wo einfach immer schnellere Veränderungen, immer größere Unsicherheit mit sich bringen und wir eigentlich immer weniger planen können. Und daran müssen sich nicht nur Strukturen und Prozesse anpassen, sondern auch unsere Mindsets. Und das betrifft sowohl Führungskräfte wie auch Mitarbeitende, die darin gestärkt und unterstützt werden müssen, das zu lernen und eben nicht in einen dauerhaften Fight-Flight-Freeze-Modus zu geraten und vor Unsicherheit zu erstarren, sondern Wege zu finden, in denen sie auch mit größerer Unsicherheit, zum Beispiel durch Szenario-Denken, trotzdem handlungsfähig bleiben. Und das andere ist natürlich ganz stark das Thema KI, was vielschichtige Auswirkungen hat. Einerseits betrifft es natürlich das Personalmanagement selbst, wo geschaut werden kann, wie mit Hilfe von KI-Agenten beispielsweise HR Analytics einfach auf ein neues Level gehoben werden kann, wie aber auch KI insgesamt im Unternehmen vorangebracht werden kann, um Effizienz zu steigern und automatisierbare Tätigkeiten zu beschleunigen und einfach effektiver zu machen. Das betrifft beispielsweise auch jetzt bei uns im Beratungskontext ganz konkret das Wissensmanagement. Also nicht nur repetitive Tätigkeiten, sondern ja auch aus großen Datenbanken mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Sachen auslesen. Und damit geht aber natürlich auch einher, dass sich die Joblandschaft in Unternehmen radikal verändert. Was mich direkt zum dritten Punkt bringt: Was rate ich Unternehmen im Bereich Personalmanagement für 2026? Das ist ganz klar eben das Investieren in den Aufbau von, wie wir sie nennen, Future Skills und auch Metakompetenzen, wie beispielsweise emotionale Intelligenz und mentale Stärke, die Menschen die Fähigkeiten geben, unter Druck trotzdem klar und ausgerichtet handeln zu können. Und dafür haben wir bei Return on Meaning auch ein spezielles Programm entwickelt. Das nennt sich Momentum, geht 6 Wochen und trainiert genau diese zukunftsweisenden Fähigkeiten, weil wir überzeugt sind, dass äußerer Wandel innere Transformation erfordert.
Ja, was ich hier relativ interessant finde, ist, also dass es auch immer ein Spannungsfeld gibt beim Einsatz von KI oder bei dem durch die KI getriebenen Transformationen, dass es eben einerseits darum geht, dass natürlich eine Entlastung stattfindet, aber auch, dass an der einen oder anderen Stelle zusätzlicher Stress entsteht und dass in diesem Zusammenhang eben das, was sie als Future Skills und Metakompetenzen auch genannt hat, gerade mit Blick auf Kompetenzen im Umfeld von künstlicher Intelligenz immer wichtiger werden. Und da taucht ja dann immer häufiger der Begriff AI Literacy auf, als es darum geht, auch wirklich mit künstlicher Intelligenz umgehen zu lernen, also es zu verstehen, zu nutzen, aber auch kritisch zu hinterfragen. Das ist das, was du, Michael, vorhin schon gesagt hast, was entsteht im Bereich HR und mit Blick auf HR-Kompetenzen, aber was, glaube ich, unternehmensweit, also für alle Mitarbeitenden, eine wichtige Sache ist.
Genau, und dann greift sie auch noch diesen Aspekt auf, den wir mit der Svea von Heen in der Folge letztes Jahr besprochen haben, also wo es um emotionale Intelligenz geht und mentale Stärke, was wir ja auch in dem Jahr davor hatten mit Thorsten Schlüter, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wo sie auch jetzt sagt, das sind Fähigkeiten oder das sind Kompetenzen, die jetzt nicht nur auf Führungskräfte beschränkt sind, sondern die man allen an die Hand geben muss, um einfach auch in Drucksituationen klarzukommen, in den Situationen, in denen wir uns jetzt auch befinden, wo nochmal größerer Stress vielleicht aufgrund von externen Faktoren aufkommen, da einfach zurechtzukommen. Was natürlich dann auch eine Frage ist von Unternehmenskultur, also da auch reinzukommen und zu sagen, wie gestalte ich das Leben in meinem Unternehmen, wie gestalte ich das Leben untereinander, wie gestalte ich das Arbeiten untereinander, wie kann ich da tatsächlich auch die Kultur so weit platzieren, dass sich alle wohlfühlen können bei der eigentlichen Arbeit. Mhm. Und damit sind wir im Prinzip auch schon bei dem vierten Punkt der Gartner-Trends, die ich am Anfang erwähnt habe, wo wir jetzt tatsächlich mal auf das Thema Unternehmenskultur gucken. Gartner spricht ja von Unternehmenskultur als Leistungsfaktor. Wir haben jetzt noch ein Statement von der Elke Tyson eingefangen, die auch auf das Thema Unternehmenskultur eingeht, aber weniger unter dieser Perspektive Leistung, sondern tatsächlich einfach zu gucken, kann das ein Bereich sein, wo sich HR auch nochmal sichtbar machen kann, auch ein Faktor, den wir vorhin schon mal hatten, über das Thema Unternehmenskultur sich einfach zu platzieren und HR einfach als interner Dienstleister platziert zu werden. So drückt das Elke aus und wir können mal reinhören, was sie dazu konkret sagt.
Hallo, hallo, hallo. Mein Name ist Elke Tyson von der Marilla Bax GmbH und meine Erkenntnis 2025 für den Bereich HR war, dass der sich mehr als bisher zum Dienstleister wandelt und auch wandeln muss. Denn der Bereich Personal, nenne ich es jetzt mal, ist interner Dienstleister im Unternehmen, so wie andere Bereiche auch, zum Beispiel die IT. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sich dieser Bereich Personal auch selbst jetzt aktiv mit dem Thema Servicekultur beschäftigt. Wo stehen wir denn da heute? Eine Personalabteilung, die HR, das Personalmanagement, ist keine reine Verwaltungsstelle mehr. Die Erwartungen von Kundenseite, also von Kolleginnen und Kollegen, Führungskräften, Bewerbern, sind gestiegen, was Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, die Erreichbarkeit und die Kommunikation ganz allgemein angeht. Was heißt das konkret? Für mich geht es immer los mit einer verständlichen und lösungsorientierten Kommunikation. Es ist bei jedem Kontakt wichtig, sei es persönlich, telefonisch oder per E-Mail. Denn die Servicequalität wird auch durch die Kommunikation in jedem Kontakt im Alltag deutlich. Da geht es nicht los mit irgendeinem schicken Tool, sondern mit der Haltung jedes und jeder Einzelnen dazu, die auch in der Kommunikation zum Ausdruck kommt. Technisch geht der Trend weg von E-Mails, Papier oder sogar Arbeiten auf Zuruf hin zu standardisierten Prozessen. Und ein wichtiger Schritt ist, einen verlässlichen Eingangskanal für alle Anliegen zu schaffen, zum Beispiel mit einem Ticketsystem. Das heißt, HR wird zum Servicebetrieb und denkt seine Prozesse mehr vom Kunden her. Denn als HR-Kunde habe ich ja im besten Fall einen definierten Weg, egal um was es geht. Und egal was mein Anliegen ist, die Bearbeitung erfolgt immer nach den gleichen Spielregeln. Ich eröffne ein Ticket, das wird irgendwie an die zuständige Person weitergegeben, das muss mich gar nicht interessieren. Das bearbeitet mein Anliegen und antwortet mir. Im besten Fall kann ich sogar im Ticket den Bearbeitungsstand sehen. Zur Umsetzung dessen finde ich ein Betriebshandbuch hilfreich. Darin werden erstmal alle Spielregeln klar definiert. Zum Beispiel, welche Services HR überhaupt anbietet, wie die Prozesse dazu ablaufen, wer wofür zuständig ist intern und wie kommuniziert wird nach draußen, Stichwort Kommunikationsleitfaden. Damit die Chancen auf eine konsequente Umsetzung gut sind, erarbeitet und vereinbart HR diese Regeln am besten gemeinsam. Wer schon ein Ticketsystem einsetzt, der kann es mit einem Self-Service-Portal aufwerten, denn das kann mit seiner Vorfeldkompetenz HR in der Bearbeitung entlasten. Das kann dann dafür sorgen, dass die Tickets möglichst mit allen benötigten Dokumenten und Infos schon eingehen. Dadurch hat HR weniger Rückfragen und kann auch schneller bearbeiten. Der Trend 2026 geht aus meiner Sicht hin zu mehr Service- und Kundenorientierung in HR. Das bedeutet, der Bereich wird sichtbarer und arbeitet nach außen auch strukturierter. Eine gelebte Servicekultur macht HR effizienter und die Vorgänge auch transparenter für ihre Kunden. Und wer HR als Service versteht und auch so lebt, der schafft Vertrauen und damit Wirkung.
Genau, also wenn man Elke so hört, dann merkt man schon, also sie gibt dem HR-Bereich mehr Verantwortung, also fühlt sie es auf jeden Fall an. Sie spricht ja davon, dass es keine reine Verwaltungsstelle mehr ist, sondern dass man aktiv ins Personalmanagement einsteigt, also dass man auch was reintransportiert. Und das heißt natürlich tatsächlich eben auch, dass HR einfach sichtbarer werden muss. Und ich glaube, die Perspektiven sind dafür da, dass es auch sich entwickeln kann, gerade eben auch durch diese neuen Tools, die wir besprochen haben und durch diese Verantwortung, die HR zukommt, wenn wir jetzt über das Thema Unternehmenskultur auch sprechen.
Ich hatte es vorhin auch schon mal einmal so kurz angesprochen, durch die Serviceleistungen der Personalabteilung bleibt anderen mehr Zeit für Führung, Bindung und einfach auch Entwicklung der Kultur und Unterstützung der Kultur. Wir haben jetzt auch in den unterschiedlichen Statements sehr oft das Wort Haltung gehört, sehr oft das Wort Kultur, sehr oft das Wort Kommunikation. Ich glaube, in 2026 wird es mehr darum gehen, auch miteinander zu agieren und weniger darum, Tools zu optimieren und noch stärker einzusetzen. Ich glaube, da ist ein Grundstein gelegt. Haltung ist vielleicht das neue Buzzword für 2026.
Ja, also das ist das, was ich auch rausgehört habe. Also der Mensch steht ganz klar im Fokus. Da tatsächlich auch auf den Menschen einzugehen, ihm halt eine Arbeitsumgebung zu geben, in der er sich wohlfühlt, mit der er gut zurechtkommt. Und das sind ja im Prinzip auch nochmal die Faktoren, die so ein bisschen aufgegriffen werden, die wir letztes Jahr in den einzelnen Folgen hatten. Also wenn ich da auch nochmal an die Themen denke, Achtsamkeit zum Beispiel, Wertschätzung, alles Aspekte, die wir im vergangenen Jahr auch erwähnt haben, die hier jetzt auch wieder aufkommen. Also ich denke auch, das ist so, wie du es gesagt hast, wenn wir jetzt in den Bereich Führung reingucken, auf die Führungskraft einzugehen, deren ein gutes Umfeld zu geben, aber dann eben auch die Führungskraft in die Verantwortung zu nehmen, den Mitarbeitenden ein Umfeld zu geben. Letztlich ist natürlich immer auch eine Frage der Organisation. Welchen Spielraum lässt die Organisation da? Da sind natürlich auch die technischen Faktoren wieder drin, die du ganz am Anfang auch schon erwähnt hattest. Einfach zu gucken, da sind jetzt neue Tools unterwegs, da sind vielleicht Sachen auch unterwegs, wo man sich erstmal bedroht fühlt, also Stichwort KI, aber wo ich einfach glaube, das Thema ist jetzt so etabliert schon in den Unternehmen, dass man auch sagen kann, Mitarbeitende erkennen diese Tools auch als Hilfestellung, als ja, einfach als ganz normales Arbeitstool, mit dem man eben unterwegs sein kann. Dieses Tool wird mich nicht ersetzen, sondern höchstens Menschen, die mit KI unterwegs sind, würden jetzt Menschen ersetzen, die nicht mit KI unterwegs sind. Also einfach da sich schlau machen, da einfach zu gucken, wie kann ich mit KI umgehen. Auch Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen, bitte schult mich, bitte staut mich auf in Sachen KI. Ich glaube, das sind immer so die wichtigen Faktoren, die jetzt auch in diesem Jahr anstehen werden, gerade auch in diesem HR-Bereich. Gut, jetzt haben wir am Ende so viel von KI gesprochen. Da bin ich ja froh, dass wir jetzt gar keine KI-Stimmen hatten in dieser Folge. Das haben wir auch schon mal gemacht, wenn du dich noch erinnerst, Heike.
Ja, genau.
Also wir können immer noch tatsächlich auch den Podcast so bestreiten, dass wir das auch mit echten Stimmen der Gäste haben, dass wir auch unsere eigenen Stimmen haben. Deswegen auch nochmal ein Dankeschön an dich, dass du dieses Mal wieder dabei gewesen bist. Hat mich sehr gefreut.
Ja, gerne.
Und genau, die nächsten Folgen sind schon in Planung. Also es wird auch in diesem Jahr so sein, dass wir so alle 4 bis 6 Wochen wieder eine Folge platzieren werden. Wenn draußen Themenwünsche sind, dann gerne an uns herantragen, einfach über podcastpersonalmanagement.de oder auch auf LinkedIn Themenvorschläge machen. Da ist im vergangenen Jahr auch einiges reingekommen, was mich sehr gefreut hat. Genau, gucken wir einfach, was sich dieses Jahr ergeben wird. Ich bin gespannt, wie sich die Trends entwickeln. Vielleicht können wir zum Ende des Jahres auch nochmal drauf gucken, was ist tatsächlich dabei rausgekommen. Ja, für heute erstmal vielen Dank nochmal, Heike, dass du dabei gewesen bist und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich sage auch Tschüss.